Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir werden heute mal ein bisschen über das Thema sprechen, Einzelsport versus Teamsport. Denn das ist was, was ich neulich mal mit so ein paar Leuten beim Dart-Training diskutiert habe und was, glaube ich, ein spannender Aspekt ist. Denn viele von euch, die zuhören, werden vielleicht auch aus dem Fußball oder Handball in der Jugend eher gekommen sein, also aus Teamsportarten. Bei mir ist es ähnlich. Und dieser Aspekt, jetzt für sich selber an Bord zu stehen, hat, finde ich, viele spannende Elemente. Und ich werde euch aber damit nicht alleine zutexten heute, sondern habe zum Glück wieder einen Gast hier bei mir, und zwar den Sean Blyke. Hi.
Grüß dich, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, danke, dass du da bist. Wir hatten ja neulich auf dem Turnier schon mal ein bisschen gequatscht. Wir werden noch über das Thema Datitis heute sprechen. Du hast da nämlich auch, ja, sag ich mal, negative Erfahrungen gemacht, bist jetzt aber wieder zurück, und zwar, würde ich sagen, auf einem Weg, besser als je zuvor zu werden. Vielleicht zum Anfang, bevor wir so in die einzelnen Themen dann konkret reingehen, gib den Leuten mal so ein bisschen eine Vorstellung von dir, seit wann du beim Dart am Start bist, wie so aktuell dein Spiel aussieht und bei welchem Verein du am Start bist.
Na klar, also wie gesagt, vorgestellt hast du mich ja, ich bin Sean. Angefangen mit Dart muss ich ein bisschen zurückdenken. Die ersten Kontaktpunkte waren, glaube ich, so 2013, 14 rum. Aber da nur als Fan vom Fernseher, sag ich mal. Hab dann irgendwann Lust bekommen, mal selber an mir eine Dartscheibe hinzuhängen. Paar Jahre gespielt, sage ich mal, im Schulalter, paar Jahre gar nicht. Und richtig aktiv würde ich sagen, ist jetzt seit Teambeginn vor 3 Jahren. Ich habe zusammen mit ein paar anderen beim SV Schwarz-Rot Neustadt, wo zum Beispiel der Johnny auch herkommt, den ja der ein oder andere schon gehört hat, angefangen. Ich würde sagen, seit 3 Jahren wirklich, dass ich sage, regelmäßig und strukturiert am Dart spielen, sage ich mal.
Verein auch in Brandenburg für alle, die von außerhalb kommen und zuhören. Verlinken wir auch nochmal in den Shownotes hier für die Leute, die aus der Region kommen und vielleicht mal vorbeischauen wollen. Wie sieht denn dein aktuelles Spiel so aus? Da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, dann auf das Thema Datitis bzw. Probleme mit dem Wurf. Denn ich sag mal, ich komme ja auch aus der Region. Und dein Name war schon oft aufgefallen, so in den letzten Jahren bei Turnieren, weil du hast wirklich sehr stabile Leistungen gebracht, auch dich sehr stetig entwickelt, würde ich sagen. Deshalb erzähl gerne mal, wo jetzt aktuell so dein Stand ist, was du so sagen würdest, was der Durchschnitt ist, den du spielen kannst, und wie so diese Entwicklung bei dir ablief in den letzten, ja, 3, 4 Jahren.
Ja, aktuell ist natürlich sehr schwierig, sag ich mal, zu sagen, dadurch, dass wir ja auf dieses Thema Datitis kommen. Ich komme ja gerade so ein bisschen aus einem kleineren Tief. Ich würde jetzt einfach ganz frisch gestern zugrunde legen. Wir hatten gestern mal so ein bisschen Teamtraining. Im Moment habe ich mich wieder zurückgekämpft, dass eigentlich im Normalfall die 6 mittlerweile vorne steht, also Anfang 60 bis 65. In dem Average-Bereich, wenn es okay läuft, bin ich wieder da, sage ich mal. Natürlich vor 3, 3,5 Jahren angefangen, ich sag mal mit, naja, 35 bis 40 in dem Schnitt, sage ich mal, und mich seitdem stetig weiterentwickelt. Hab probiert, viel mich mit anderen Leuten auszutauschen, viel besser zu werden, mir ein paar Tipps dazu holen, und ja, würde sagen, mittlerweile. Also eine 6, so im 60er-Bereich. Klar, Ausreißer nach unten, Ausreißer nach oben. Aber das ist so im Moment Stand der Dinge. Jetzt frisch wieder, muss ich dazu sagen.
Weil vorher, sag ich mal, bevor du dieses Tief hattest, warst du ja auch sehr stabil, immer eigentlich 60 plus. Auch, ich habe auch einige Spiele von dir gesehen mit 70 oder auch teilweise, glaube ich, sogar 80 plus. Also du hattest wirklich hohe Spitzen drin. Erzähl gerne mal, weil ich weiß, dass das dem einen oder anderen Zuhörer auch schon so ging und das ein Thema ist, was ja immer so ein bisschen totgeschwiegen wird, diese Probleme. Ich glaube, Datitis ist, sag ich mal, der Überbegriff, der sich irgendwie durchgesetzt hat, aber es geht ja letztendlich darum, dass man einfach irgendwie am Board steht und nicht mehr die Sachen so funktionieren, wie sie gewohnt sind. Erzähl mal, wie das bei dir ablief und wie du damit umgegangen bist.
Na klar, also vorweg würde ich ganz gern sagen wollen, dass Datitis für mich auf jeden Fall keine Erkrankung ist, wie wenn man viel rumgoogelt, sage ich mal, wird das ja viel nach vorne geschoben, sondern ich bin der Meinung, dass es eher was Mentales ist, was im Kopf stattfindet. Das ging bei mir, weiß ich ziemlich genau, Weihnachten letztes Jahr los. Ich habe halt irgendwie gemerkt, warum auch immer, dass sich mein Wurf komplett verändert hat. Ich habe sonst eigentlich einen sehr stabilen Stand, und habe mich dann auf einmal erwischt, falls der ein oder andere Richie Burnett kennt, eine halbe Standwaage zu machen beim Werfen. Und habe das überhaupt nicht mehr rausgekriegt. Wollte mich wieder normal hinstellen und meinen Arm, ich konnte den Pfeil nehmen, meinen Arm anwinkeln, sozusagen aufladen, den Wurf, konnte aber nicht den Arm durchstrecken. Ich konnte diesen ersten Pfeil nicht mehr werfen. Das ging zum Anfang nur mit dieser Bewegung nach vorne extrem. Dann habe ich den Pfeil noch losbekommen. Das ging aber auch nur ungefähr eine Woche gut. Hab das dann am, ich glaube, 27.12. veranstalten wir immer so ein kleines Weihnachtsturnier, gemerkt, da ging wirklich gar nichts mehr. Also ich konnte den ersten Pfeil nicht werfen. Der Arm war wie ein Drahtseil, sage ich mal. Das Drahtseil war gespannt und war jetzt nur dieser Moment, okay, feuer den Arm los, und es ging und ging leider überhaupt nicht. Ja, so fing das Ganze eigentlich an, würde ich mal sagen. Ja, hat mich dann so weit gebracht, dass ich komplett den Spaß an dem Sport, den ich eigentlich liebe, fast verloren habe, weil ich zum Anfang natürlich komplett eine falsche Einstellung dazu hatte. Das war für mich so, ja, Datitis, okay, hast du mal im Profibereich gehört, werde ich nicht haben, also wo soll das jetzt herkommen? Und habe mich immer selbst wieder unter Druck gesetzt, okay, jetzt mach, streck doch den Arm durch, kann doch nicht so schwer sein. Und genau mit diesem Mindset wurde es leider immer, immer schlimmer, sodass ich im Januar keine Pfeile werfen konnte. Wir hatten, glaube ich, noch ein Ligaspiel im Januar gehabt, wo ich dann der Meinung war, okay, mitmachen zu wollen. Und es ging sogar so weit, dass der Gegner zu mir kam und meinte, das tut mir schon richtig weh, dich zu sehen beim Werfen. Ich möchte gar nicht gegen dich spielen, das wird hier gar nichts. So. Also ja, komplett komischer Verlauf, sage ich mal. Hab mir dann viele Tipps holen können von verschiedenen Leuten, und bin da jetzt, glaube ich, wieder auf einem ganz guten Weg. Ich würde auch sagen, ich bin da noch nicht komplett durch, aber auf einem ganz guten Weg, da wieder rauszukommen aus der Nummer, sage ich mal so.
Du hattest ja auch gesagt, als wir uns unterhalten haben und so, dass das wirklich, sag mal, so was durch den Tränen nah warst, teilweise vom Board, was, glaube ich, jeder, der selber den Sport so liebt, wie wir, nachvollziehen kann. Also, was das für eine frustrierende Situation ist, wenn du einfach die führst, du kannst den normalen Wurf nicht mehr. So wie ich es sehe bei deinem Wurf, du hast doch einen eigentlich sehr sauberen Wurf, würde ich sagen. Also, deine Schwungbewegung so ist eigentlich sehr geradlinig, also so ein bisschen lehrbuchmäßig, würde ich sagen, an sich. Und das finde ich echt interessant. Lass uns da mal drauf eingehen, weil meine zum Beispiel, meine Wurfbewegung ist sowieso völlig verkorkst. Also,
Ja.
da ist ja jeder, der das sieht, sagt immer, wie triffst du überhaupt das Board? Und diese Sache, du hast jetzt Richie Burnett zum Beispiel angeführt. Ich habe gerade gestern bei Instagram mir angeguckt, so ein Reel, wo ein Neuner von Richie Burnett gezeigt wurde. Wie der quasi mit diesem Wurf einfach 9 perfekte Pfeile wirft. Deshalb, ich finde, das ist so ein spannendes Thema, wie man damit umgeht. Und da kannst du auch gleich mal sagen, wie es für dich jetzt so sich gelöst hat. Weil für mich ist es so ein Ding, und das kenne ich von mir selbst in der Vergangenheit, sobald ich mit einer zu verkopften Einstellung an den Wurf rangehe, also mich selber filme und da irgendwas analysieren will und sage, aber du musst so stehen und das, und dann kannst du dir auch 1000 Tutorials dazu bei YouTube angucken und so weiter. Sobald ich selber diesen Weg gehe, dass ich sage, ich möchte einen Gradlinienwurf haben, ich möchte aus dem Bilderbuch werfen, wird es kompletter Schrott, wird es komplett für mich verkrampft, und dann stehe ich da auch an Bord und denke, ich hatte noch nie Pfeile in der Hand. Und bin, sag ich mal, vor ja nicht so langer Zeit, einem Jahr oder so, davon komplett weggegangen, habe gesagt, okay, ich werfe nur noch nach Gefühl, ich mach's nur noch nach Feeling. Es interessiert mich auch nicht mehr, wie es aussieht, mich interessiert nur, wo die Pfeile am Ende stecken. Und seitdem jetzt komplett bergauf bei mir, so dass ich jetzt auch eigentlich 60 stabil spiele und viele Spitzen noch hoch an die 70 habe und der Weg ja auch weiter positiv aussieht. Und der Wurf sieht aber immer noch schrecklich aus von außen so. Und deshalb Finde ich, ist es spannend, wie man damit umgeht. Also, wie hast denn du das für dich dann gelöst und was würdest du vielleicht auch sagen, was war der Auslöser, dass das überhaupt so verkrampft wurde?
Genau, also nochmal zu dem Thema mit dem Wurfstil, muss ich dazu sagen, mittlerweile bin ich auch so komplett bei dir, Feeling, das Wurfgefühl muss stimmen. Ich würde auch sagen, dass ich nicht jeden Pfeil gleich werfe, um Gottes Willen, aber es muss sich gut anfühlen. Weil wenn ich da nochmal an den Dezember zurückdenke, als ich auch so dieses Richie Burnett-mäßige hatte, weiß ich noch, war ich beim Training gewesen und hatte trotzdem zwei Spiele im hohen 80er-Bereich dabei im Training. Wo ich aber von der Scheibe gegangen bin und dachte, das hat sich aber so grottenschlecht angefühlt, hatte überhaupt keinen Spaß, obwohl das ja für meine Verhältnisse ein Riesen-Average war. Also da dachte ich mir so, okay, krass, zweimal hintereinander eine 80, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und deswegen dachte ich auch, okay, naja, dann ist das jetzt wohl mein Wurf, dann wird es wohl so weitergehen. Aber nein, ich glaube, dass die eigenen Erwartungen oder der eigene Druck, der auf einem lastet, das bei mir jedenfalls ausgelöst hat. Du hattest ja anfangs erwähnt, dass man ja meinen Namen ab und zu schon mal gehört hat, sage ich mal. Und das lässt man sich ja auch auf Turnieren, sage ich mal, oder spürt man ja, oh, guck mal, da gucken wir jetzt mal zu, da können wir uns was abgucken. Und den Ansprüchen wollte ich natürlich gerecht werden und Überraschung, Überraschung, immer dann genau ging es absolut in den Keller, das Spiel, konnte man völlig vergessen. Und ich war sehr, sehr average-orientiert, sage ich mal. Ich habe immer gesagt, ich will lieber mit meinem besten Average verlieren, als mit einem schlechten Average gewinnen. Und ich glaube, dass ich mir dadurch einfach selber so viel mentalen Druck aufgeladen habe. Du musst doch jetzt mal ins Halbfinale kommen oder du musst doch mal bei den Turnieren ins Viertelfinale kommen. Zeig mal deine Leistung, zeig, dass du über 60 spielen kannst. Und ich glaube, das hat sich über die Jahre so aufgepusht, sage ich mal, so hochgeschaukelt, dass dann der Kopf irgendwann komplett zugemacht hat. Und was mir am meisten tatsächlich geholfen hat, ist wirklich dieses mentale Mindset umstrukturieren. Mittlerweile bin ich wirklich da angekommen. Ich möchte einfach nur noch Spaß haben. Klar, gewinnen ist schöner als verlieren, aber mittlerweile geht es mir nur noch ums Wurfgefühl. Auch zum Beispiel ein 45er Average kann sich gut anfühlen, wenn die Pfeile nur knapp an das Ziel verfehlen, sage ich mal. Sorry, kann sich das natürlich trotzdem aber gut angefühlt haben, wie habe ich den Arm durchgezogen. Und was du auch erwähnt hast, das verkopfte Kopf auf jeden Fall aus. Da gibt es leider nicht die Formel, wie das funktioniert, aber ich merke das auch, wenn ich an gar nichts denke, den Arm locker laufe, dann kommt das mittlerweile von ganz alleine.
Da sind viele wichtige Aspekte, wo, glaube ich, auch der eine oder andere vielleicht was mitnehmen kann, schon jetzt aus den Impulsen. Ich glaube, auch diese Erwartung an sich selbst ist ein großes Thema bei vielen Leuten, weil das ist ja auch was, was nicht auf den Average sozusagen bezogen ist, sondern du kannst ja auch, wenn du, sag mal, ein 40er-Spieler warst und dann ein paar Mal 50 spielst und dann erwartest du von dir immer 50, kannst du in das gleiche Loch fallen, wie wenn du das mit 70 und 80 machst. Also auf jedem Stand quasi kann deine Erwartung für den aktuellen Stand, den du hast, zu hoch sein.
Auf jeden Fall.
Und ich glaube, da ist ganz wichtig, auch diese Akzeptanz, dass es mal schlechte Tage geben muss. So, dass es doch einfach Tage gibt, wo du an Bord gehst und es kommt einfach nicht so richtig dein Spiel. Und das dann auch dann nicht gleich zu sagen, Scheiße, jetzt geh gleich erstmal online und bestell drei neue Sets Pfeile und muss
Ja.
alles ändern und hinterfrage gleich die ganze Welt und all mein Spiel. Sondern auch einfach mal zu sagen, ja, du, heute war mal ein schlechter Tag, mal gucken, wie es morgen ist. Und falls morgen schlecht ist, guck ich mal, wie es übermorgen ist. Und wenn man eine Tendenz sieht über 2, 3 Wochen, dass man irgendwie nicht mehr richtig klarkommt, dann kann man vielleicht auch mal in die Analyse gehen. Aber ich glaube, dass das zu schnell passiert oft bei uns Dartspielern, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, gerade auf unserem Niveau, wir verdienen damit alle nicht hauptberuflich unser Geld. Wir machen das alles, weil wir Spaß haben wollen und vielleicht ja den Schritt der eine oder andere weitergehen möchte. Und da sich jetzt schon so einen Druck aufzuladen, im Prinzip, mir ist es, kann es ja jetzt eigentlich egal sein, wenn ich zum Turnier fahre, wenn ich in der Gruppe rausfliege, naja, dann habe ich Erfahrung gesammelt. Ich habe trotzdem, ich kann meine Miete bezahlen, habe mein Essen auf. Also ich muss mir doch gar keinen Druck eigentlich machen. Aber das musste ich erstmal schmerzhaft lernen, sage ich mal. Muss ich jetzt so ehrlich sagen, wie es ist. So, das muss man irgendwie sich in den Kopf hämmern. Wir machen das alle, weil wir Spaß haben wollen daran, an dem, was wir machen.
Ja, und selbst bei den Profis fasse ich mir auch immer an den Kopf, wenn ich so die mediale Berichterstattung sehe. Ich meine, das ist nicht nur im Dart so, das ist so ein grundsätzliches Thema, wie Medien halt funktionieren und wie damit Geld verdient wird. Aber auch bei uns im Bereich, wenn ich das immer sehe, so da irgendwie, dass sie beim Players Championship Event, da spielen ein Deutscher, ein Gabriel Clemens oder so, spielt da mal zweimal unter 80 und dann steht überall, der ist in der tiefsten Krise seines
Ja,
Lebens und so.
genau.
Ja, wo ich mir denke, also wie wenig Ahnung auch von dem Sport kann man haben.
Ja.
Weil zwischen, ich meine, ob du einen 80er spielst, oder sagen wir mal, du spielst eine 79 oder eine 90 auf 6 Legs, das sind dann manchmal 5, 6, 7 Pfeile, die jetzt hier nicht finden. Das ist in der Summe immer noch so wenig, dass da von so einem punktuellen Ein-, Zwei-Spiele-Standpunkt aus irgendwie von einer Krise zu reden, ist dann schon wirklich Wahnsinn, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ist total Quatsch. Und gerade im Profibereich, da hatte ich gestern das Thema, finde ich jetzt zum Beispiel Max Hopp ein gutes Beispiel, der ja nach jahrelang ohne deutsche große Beteiligung, sage ich mal, so das Wunderkind war, so viel medialen Druck bekommen hat. Und wir sind alles Menschen, dem nicht standgehalten hat zu den damaligen Verhältnissen und sich jetzt ja auch seinen Weg wieder zurückkämpft, sage ich mal. Ich glaube da schon, dass die Medien im Profibereich nicht nur förderlich sind, sagen wir mal so.
Auf jeden Fall, ja. Wir haben uns, glaube ich, auch alle riesig gefreut, als er die Tourcard wieder bekommen hat.
Ja, auf jeden
Mit
Fall.
ihm, gefreut sozusagen, weil er hört auch hin. Und
Absolut.
hat jetzt auch so einige Siege schon geholt, Players Championship Events. Wenn ihr die Folge jetzt hört, sind schon wieder ein paar Wochen vergangen, hat er wahrscheinlich schon den einen oder anderen Sieg wieder mehr. Ja, ist auf jeden Fall so. Also, ich glaube, gerade als Profi muss man da halt auch sehr viel lernen, den Umgang mit diesen Negativschlagzeilen und so zu lernen. Das ist immer die Frage, die meisten kommen ja auch überhaupt nicht aus diesem medialen Bereich, sondern haben irgendeinen normalen Job gemacht, wo sie keine Aufmerksamkeit hatten
Ja.
und kriegen das dann auf einmal so von auf der vollen Seite ab. Und das ist dann, glaube ich, schon schwierig, damit erstmal Umgang zu lernen.
Ja, das auf jeden Fall natürlich. Also, ja, ist eine schwierige Nummer. Wie gesagt, wir machen nun mal einen mentalen Sport, sag ich mal. Da ist es natürlich sehr schwierig, dem einen Stand zu halten. Nicht ohne Grund ist ja auch Mentalcoaching bei den Stars immer mehr ein Thema, sage ich mal, wie man damit umzugehen oder umgehen sollte im besten Fall. Natürlich müssen wir da größtenteils alleine durch.
Ja, genau. Und ich finde das aber auch einerseits, muss ich sagen, schön, weil das ist was, was mir auch sehr gefällt an dem Sport, diese Komponente, dass du einfach so viel persönliche Entwicklung auch an Bord durchmachen kannst, die auch fernab von der Dartscheibe dir was bringt im Leben. Das ist was, was in vielen Sportarten nicht so doll gegeben ist. Können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, was ich am Anfang meinte mit Einzel- versus Teamsport. Erstmal vielleicht, um da Tethys abzuschließen. Ich finde, du bist da ein tolles Beispiel, wo auch der eine oder andere sich was abgucken kann, wie man damit umgehen kann, wie man da auch mit einem positiven Mindset rausgehen kann. Und vor allem finde ich es auch schön, dass du auch sagst, das ist eher ein mentales Ding, weil ich hört, also ich würde auf jeden Fall glauben, dass es Leute gibt, wie vielleicht bei einem Mensa Sujovic oder so, die dann über 20 Jahre spielen und dann irgendwann auch nervlich Probleme bekommen, die dann wirklich sozusagen auch körperlich eine Ebene haben. Aber ich höre so oft jetzt von Spielern, die spielen ein halbes Jahr und erzählen mir, sie haben da Tinnitus, wo ich mir halt dann auch oft denke, du, das liegt dann vielleicht doch eher am, sag ich mal, Kopf und daran sollte man dann vielleicht eher arbeiten, als zu sagen, ja, ich bin jetzt halt krank und deshalb werde ich nie erfolgreich spielen, weißt du, also.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen meinte ich ja auch eingangs, für mich persönlich ist es halt keine Erkrankung, sondern eher eine Blockade im Kopf. Ich kann ja nur sagen, ich habe mich neben das Oki gestellt, konnte den Arm super durchschwingen, gehe 1 Meter, weiß nicht, das sind hier, weiß ich nicht, 15 Zentimeter bei mir zu Hause, rüber, fokussiere mich und es geht gar nichts mehr. So, da kann das bei mir auf jeden Fall nichts Anatomisches gewesen sein oder was auch immer. Das war wirklich einfach irgendwas im Kopf. Also, war, wie gesagt, ich bin der Meinung, ich beschreibe das ganz gerne mit einer mentalen Blockade, sage ich mal. So ist meine persönliche Sicht zur Dertitis.
Weil ich zum Thema Mindset auf jeden Fall auch noch an der Stelle aus meinem aktuellen Training so einfließen lassen kann, ist, was mir extrem hilft und wo ich gemerkt habe, was, dass das extrem was ausmacht an Bord, auch bei Turnieren, ist die zu wissen, dass man grundsätzlich in der Lage ist, 70 plus zu spielen oder auch je nachdem, was ihr für ein Level habt, aber sehr hoch auch anzusetzen, das nicht von sich zu erwarten, dass das immer passiert, aber zu sagen, in jedem Spiel, in dem du drin gehst, ich weiß, dass ich das an sich kann. Und ich spiele auch im Training momentan fast nur gegen Bots, die so, sag ich mal, 5 mehr als ich im Schnitt spielen im Average, sodass ich die Spiele meist knapp verliere. Und du merkst extrem, wie die dich mitziehen so. Und das ist was sehr, sehr Spannendes, was auch sehr viel, finde ich, Positives auslösen kann. Also ich habe wirklich Spiele, wo ich dann gegen den Bot spiele und der spielt 80 durch über, sag ich mal, 20 Lecks. Und ich stehe am Ende bei 72, 71 so im Average und habe dann vielleicht 20-11 oder so verloren. Und wenn ich gegen schwächere Bots oder auch Gegner spiele, dann zieht mich das meist ein bisschen mit runter. Klar, weil du auch am Doppel dann öfter nicht so das hast, dass du, wenn du vorbeiwirfst, der Gegner gleich checkt. Aber für das Mindset, also mir hilft es enorm, dieses Level zu spielen. Also ich habe so echt so dieses im Kopf, dass ich mir sage, mein Ziel ist Next Gen wirklich zu spielen in den nächsten Jahren und auch so, dass ich da wettbewerbsfähig bin. Also dass ich da auch wirklich meinen Lauf schieben kann. Und dementsprechend passe ich so das Level von dem Bot an, gegen den ich spiele, dass ich sage, wenn der so 75 bis 80 spielt im Schnitt und ich da langfristig mithalten kann, dann kann ich das auch transportieren auf diese Ebene, wo du halt das spielen musst. Also das war vielleicht, was ich empfehlen kann, auch mal sich Gegner zu suchen oder Bots, die wirklich noch deutlich stärker spielen als man selbst.
Ja, das auf jeden Fall. Man muss so viele Spieler, Gegner wie möglich, sage ich mal, ausprobieren. Nur so bringt mir das was. Das bin, sehe ich genauso wie du. Ich variiere das tatsächlich im Training ein bisschen. Ich spiele auch mal gerne gegen einen Bot, der deutlich schlechter spielt, weil persönlich bei mir ist die Erfahrung, wenn ich irgendwo auf einem Turnier bin und weiß, ich kriege da einen Gegner, den ich eigentlich im Normalfall schlagen sollte. Genau dann schaffe ich es immer nicht, mein Spiel zu zeigen. Deswegen probiere ich da so ein bisschen zu variieren, dass man trotzdem sein Niveau auch hält gegen etwas Schwächere als oder den Bot etwas schwächer als man selbst spielt. Aber ja, grundsätzlich komplett richtig. Und was ich vielleicht zum Thema Mindset noch dazu sagen möchte, das ist zum Beispiel ein Riesenunterschied, wenn ich jetzt mir etwas stellen will und ich denke, jetzt trifft bloß nicht die Eins. Oder ich treffe jetzt die 18 zum Beispiel. Das sind so zwei Welten. Wenn ich mir denke, jetzt bloß nicht in die 1, dann wette ich Brief und Siegel, weiß ich, wo dieser Pfeil hinfliegen wird gleich. 100%. So, das ist halt auch ganz wichtig, dieses Selbstbewusste, von dem du auch geredet hast. Ich vertraue auf mich, ich weiß, ich treffe jetzt die große 18. Und dann wird's auch. Da, das verspreche ich euch.
Ja, auf jeden Fall, dass das diese positive Herangehen an die Dinge, das kann man ja auch rein psychologisch und so mittlerweile wirklich beweisen, dass der Kopf quasi dieses bloß nicht, also dieses Nein eigentlich nicht verstehen kann und dementsprechend den Fokus dann genau auf das falsche Feld legt.
Genau.
Also, das ist auf jeden Fall eine Grundlage, an der man arbeiten sollte. Bevor wir auf Thema Einzelsport kommen, was ja auch so eine Mindset-Komponente ist, ich habe gesehen, du hattest mit Florian Hempel ein Bild drinne bei dir bei Instagram. Dein
Ja.
Account ist auch unten verlinkt für die Leute, die da reinfolgen wollen. Wie kam es denn dazu? Was war das für ein Treffen und ja, wie lief das ab?
Das war quasi ein Workshop von Florian Hempel, den er bei den Phoenix Startern in Potsdam angeboten hat. Ich war schon mal bei drei, vier Turnieren in Potsdam gewesen und folgte den auch so ein bisschen bei Instagram und so und hatte halt gesehen, dass Florian Hempel dort einen Workshop an einem Samstag anbietet und hatte mich dafür eingetragen und bin dann da mal hingefahren. Und muss sagen, erstmal Florian Hempel, total cooler Typ. Also man kommt da ja so rein und wenn man so jemanden trifft, den man aus dem Fernsehen kennt, dann dachte ich mir erstmal so, oh Gott, wie sprichst du den jetzt überhaupt an? Und er kam gleich zu mir an, hat mir so die Hand gegeben, ey, grüß dich, dass du hier bist. Ich bin Florian, wer bist du? Und setz dich mal hin, da, guck mal, ist noch ein Platz frei. Also total menschlich, womit ich ja auf der einen Seite nicht gerechnet hatte. Ja, und das war dann ein Workshop, ich weiß gar nicht, der ging ein paar Stunden, also der Samstag war gut gefüllt. Wo er generell das ganze große Thema nochmal Dart aufgefasst hat. Wie hat er angefangen? Was empfiehlt er? So ein bisschen gestaffelt, Anfänger, schon erfahrenere. Ist natürlich für solche Leute, die so einen Workshop anbieten, natürlich auch schwierig. Da sitzt jetzt ein Publikum. Der eine hat vielleicht gestern mit Dart angefangen, der andere ist schon 10 Jahre dabei. und hat von allem so ein bisschen sein Training erklärt, ein paar mentale Komponenten, die er für wichtig empfindet. Und dann haben wir natürlich auch noch ein paar Pfeile fliegen lassen, sage ich mal.
Ja, geil. Liebe Grüße an der Stelle auf jeden Fall auch an Florian. Ich habe tatsächlich sogar neulich die Folge gehört von Elmar Paulke. Da macht ja jetzt Florian immer mit.
Ja.
Und da haben sie das ja genau angesprochen. Ne? Hast du bestimmt auch gehört.
Ja.
Dieses Seminar in Potsdam. Dann warst du tatsächlich genau da am Start. Da schließt sich der Kreis dann wieder.
Genau so.
Ja, nee, cool. Lass uns mal auf Thema Einzelsport und Teamsport zu sprechen kommen, weil ich weiß, du hast auch Teamsporterfahrung. Wie würdest denn du sagen, ist der, wenn du jetzt so Bilanz ziehst, zwischen Dart und dem, du hast, glaube ich, was hast du gespielt, Rugby oder?
American Football und Handball.
Okay. Und bei mir war es Fußball. Wie würdest denn du für dich das einordnen, was so den großen Unterschied ausmacht und was für dich vielleicht der Vorteil ein Stück weit vom Dart ist.
Auf jeden Fall natürlich ein Riesenvorteil im Teamsport, wenn ich jetzt mal mit dem Handball oder wie gesagt auch Football zugrunde lege. Das ganze Konstrukt funktioniert nur, wenn gewisse Leute, sage ich mal, da sind, also ein gewisser Pool an Leuten und ist dann auch abhängig von der Teamarbeit, sage ich mal, dem Zusammenwirken der Leute. Wenn ich an der Dartscheibe stehe, dann bin ich für mich alleine. Ich sage jetzt mal in Anführungsstriche Schuld, ob ich gewinne oder verliere. Da geht es nur um mich. Da kann ich nicht sagen, Mensch, du hast den 7 Meter gerade nicht reingemacht, deswegen haben wir das Spiel verloren, wie beim Handball. Und das würde ich sagen, ist der Riesenunterschied. Das ist der Einzelsport. Da geht es wirklich um mich als Person selber. Habe natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, mich zu entfalten, sage ich mal. Wenn beim Teamsport zu einem Sportart, wo ich jetzt meinetwegen 8 oder 9 Leute brauche, um überhaupt eine Mannschaft zu füllen, und jetzt sind wir mit 5 Leuten beim Training, kann ich natürlich gewisse Sachen überhaupt nicht trainieren und werde vielleicht nur einen kleinen prozentualen Anteil besser, weil wir dann halt Lauftraining machen. Beim Dart ist das Schöne. Das ist für mich ganz alleine. Ich entscheide, wie viel investiere ich. Bin ich bereit, Zeit und Schweiß und Blut und Tränen zu investieren? Oder halt auch nicht. Und da würde ich halt schon sagen, Thema vorteilmäßig, das gibt mir natürlich auf jeden Fall mehr Selbstbewusstsein und mehr Selbstvertrauen. Wenn ich das natürlich durchziehe in der Einzelsportart, dann gehe ich da schon gestärkt hervor, weil ich für mich weiß, ich alleine habe das jetzt geschafft, sage ich mal. Natürlich kommen da auch noch andere Sachen hinzu. Der hat mir geholfen, der hat mir Tipps gegeben, aber das Grobe muss ich für mich alleine durchziehen. Und ich glaube, das ist halt auch was, was fürs ganze Leben halt ein entscheidender Vorteil sein kann. Oder jetzt auch gerade aus der Phase, aus der ich komme, da habe ich mich alleine durchgeboxt. Und das gibt dir natürlich eine super breite Brust bei allem im Alltag.
Ja, ich finde es auch, muss ich sagen, geil, beide Erfahrungen gemacht zu haben. Ähnlich wie bei dir jetzt. Ich finde nämlich, dass Teamsport grundsätzlich gerade so im Erwachsenwerden, also so in der Teenagerzeit und auch davor, in der Jugend, eine sehr wichtige Komponente ist. Also ich würde mich auch immer freuen, wenn mein Kind irgendwann mal daran Interesse zeigt, weil diese sich auch mal unterordnen, gleichzeitig aber auch mal Führung übernehmen in der Gruppe, all diese Dynamiken, die da eine Rolle spielen, glaube ich, sehr wertvoll sind, wenn man die so ein bisschen ausprägt durch den Teamsport. Also das ist, glaube ich, was, wo ich zumindest nicht darauf verzichten möchte, auf die Erfahrung, die ich da beim Fußball jahrelang gesammelt habe. Gleichzeitig ist für mich aber auch so, dass ich wirklich extrem dankbar bin, dass ich den Dartsport jetzt gefunden habe, weil ich es liebe, diese Unabhängigkeit von allen anderen. Und diese, was du auch gesagt hast, du hast die Verantwortung, nur bei dir zu suchen. Also eigentlich ist es beim Teamsport meist auch so, dass du bei dir die Verantwortung erstmal suchen solltest. Aber das sind natürlich einfache Ausreden zu finden. Und beim Dartboard fällt es halt einfach weg. So, du kannst natürlich immer sagen, ich hatte den falschen Schuh, der Raum war zu kalt oder der
Na
Board war
klar,
nicht
nein.
richtig. Genau, die Klassiker. Aber du wirst halt nicht weit mitkommen. Deshalb, also dieses komplett mit sich immer im, sag mal, Selbstgespräch irgendwie zu sein, dauerhaft und sein eigenes Spiel immer wieder auf die Kette zu kriegen, sein Mindset, wie du jetzt sagst, diese Phasen, ich finde, das ist was unglaublich Bereicherndes, was auch weit über den Sport dann hinausgeht, wie du auch gesagt hast, das kann das ganze Leben ein Stück weit positiv beeinflussen.
Na klar, auf jeden Fall. Ich sehe das genauso. Also ich würde auch meinen Teamsport nicht missen. Handball spiele ich zum Beispiel immer noch. Und auch gerade was du meintest, das Teenageralter, das ist ja, ich komme ja nun aus dem medizinischen Bereich, auch entwicklungspsychologisch ganz wichtig, auch vielleicht mit Teamsport mal anzufangen, sage ich mal, gerade im frühen Alter vielleicht etwas wichtiger als Einzelsport. Aber ich bin da auch sehr dankbar, zu den Pfeilen gekommen zu sein. Auch als Ausgleich für mich, sage ich mal, dadurch, dass ich ja von Kindheit an Teamsport mache, jetzt was gefunden zu haben. Klar spiele ich auch in der Liga im Team, aber auch da geht es ja darum, da spiele ich dann für mich alleine, sage ich mal, in diesem Match. Sag ich. Und das ist wirklich eine super Bereicherung. Also auf jeden Fall, ich mag beides, also ich liebe beides, sage ich mal, und ich werde auch beides weitermachen. Aber hat natürlich beides Vorteile fürs generelle Leben. Das auf jeden Fall.
Ja, echt spannendes Thema. Es wird auch spannend zu sein, sage ich mal, zu sehen. Es kommt jetzt ja auch immer mehr der Jugendbereich. Wenn wir so die Jugendranglisten und so uns angucken, ist jetzt auch Wahnsinn, was da sich entwickelt, überall in den
Ja.
Bundesländern. Also es wird ja, bei uns war es ja noch so, wir hatten ja eigentlich ja keine Berührung in der Schulzeit großartig jetzt irgendwie, dass wir da gesagt haben, also so wie man jetzt früher zum Fußball oder Handball gegangen ist, so war es ja nicht beim Dart. Und das wird sich ja auch verändern, dass man auch mit, keine Ahnung, 8, 9, 10, 11, auch da schon vielleicht AGs hat an den Schulen und so weiter. Da gibt es ja jetzt viel, was gerade entsteht. Dementsprechend werden ja auch viele Leute in dem Alter schon anfangen und dann, so wie wir Fußball oder Handball oder was auch immer gespielt haben, auch Dart spielen. Also das wird cool zu sehen sein. An der Stelle vielleicht auch mal für euch Zuhörer, ihr könnt gerne auch immer zu solchen Themen eure Meinung oder eure Erfahrungen teilen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich finde es immer cool, wenn man so ein bisschen auch Rückmeldungen bekommt, weil wir oder ich sehe ja dann nicht großartig was, wenn ihr nur zuhört. Also ihr könnt gerne bei YouTube immer kommentieren, da sind die Folgen auch immer online. Oder bei Instagram natürlich mir auch einfach schreiben. Da gibt es auch eigentlich immer eine Antwort. Und auch gerne, wenn ihr irgendwelche Aspekte, Themen, Fragen habt, auch immer raus damit. Wir versuchen das eigentlich immer hier dann irgendwie einzuarbeiten und für alle, die neu dabei sind, weil ihr seht ja an den Zahlen, dass wir Woche für Woche wachsen, hat mich natürlich freut. Gerne 5 Sterne geben bei Spotify, das hilft immer weiter, dass dann auch neue Leute die Sache hier sehen und mal reinschauen. Genau. Lass uns vielleicht mal auf deine Ziele zu sprechen kommen. Du hattest ja jetzt ja schon so ein bisschen angesprochen, dass für dich der Spaß aktuell dann auch im Vordergrund steht. Trotzdem wirst du ja so ein bisschen eine Richtung haben, die du so im Kopf hast. Gibt es da irgendwelche Ziele, die dieses Jahr noch betreffen und vielleicht einmal so auf die nächsten 5 Jahre geguckt, wo du ja hin würdest mit deinem Spiel?
Na klar, auf jeden Fall. Also dieses Jahr habe ich das Ziel, ich möchte gern bei dem nächsten Next-Gen-Wochenende in Hildesheim, glaube ich, müsste noch mal eins sein. Da würde ich gerne einfach noch mal raus aus meiner Komfortzone und dort mal Erfahrung sammeln wollen, sage ich mal. Generell für dieses Jahr einfach wieder noch mehr Wurfgefühl, richtig Spaß am Dart einfach haben. Ich war auch jemand, der sich sehr viel geärgert hat, also mental vielleicht einfach noch ein bisschen stärker werden. Das ist auf jeden Fall ein Ziel. Und ich bin auch jemand, der große Träume hat, sage ich mal. Also ich scheue mich davor jetzt auch nicht zu sagen, dass ich meinetwegen in 5 Jahren Bock hätte, auch im Tourcard-Race meinetwegen mitzumischen. Ob es letztendlich soweit kommt, weiß ich nicht. Aber ich finde, man muss ja hoch stapeln und ein hohes Ziel haben. Ansonsten beiße ich mich da ja nicht durch. Deswegen würde ich schon sagen, so als Grobziel, ob es nun 5 oder 7 Jahre sind, würde ich gerne da auf jeden Fall vielleicht in das Rennen um eine Tourkarte gerne mal mich versuchen wollen. Würde ich es mal so behaupten oder so darstellen.
Ja, finde ich geil, dass du das auch so sagst. Bei mir ist es ähnlich. Das ist für mich auch absolute Ziel, dass man irgendwann das Niveau erreicht, dass man sagt, man ist da wettbewerbsfähig, auch auf den höchsten Ebenen. Weil einfach, ich glaube auch, das, wenn man ein paar Mal bei European Tour Events und so selber war, man hat einfach Bock, da mal selber einzulaufen. Man hat Bock, mal auf der Bühne das sozusagen zu sehen, zu spielen, dieses ganze Feeling zu erleben. Das ist einfach was, wenn man da schon nur dran denkt, dann kribbelt das schon überall. Von daher
Ja, absolut,
ist
absolut.
Genau der richtige Weg, glaube ich, da nicht zu tief zu stapeln mit den eigenen Träumen einfach, ne?
Genau. Wie gesagt, ich denke auch, es ist ja auch langweilig, wenn ich einen Traum habe und den habe ich dann mit 30 erreicht. So, das soll ja auch weitergehen, sage ich mal. Und deswegen absolutes Ziel, da vielleicht anzukommen, beziehungsweise den Weg dahin. Das ist ja, der Weg ist ja das Ziel, um ein schönes Sprichwort vielleicht mal in den Raum zu werfen. Nee, absolut. Also man soll groß träumen.
Du hast jetzt schon angesprochen, sozusagen den Weg. Jemand, der nicht bis 30 gewartet hat, sondern schnell war, ist Luke Littler, der mit 30 vielleicht dann schon gar nicht mehr spielen wird, weil er seine 10 Weltcup-Titel hat. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Wir sprechen hier immer noch mal kurz über den Profi-Zirkel. Alle, die öfter zuhören, wissen das. Wer sind denn deine Lieblingsspieler und warum?
Also ich habe für mich eine ganz, ganz klare Nummer eins. Als ich damals angefangen habe, da zu gucken, fand ich den so, so dominant, so cool. Da hatte er sogar noch Haare. Ich bin absoluter Michael van Gerwen-Fan, durch und durch. Ich fand es einfach damals cool, dass ein junger Spieler kam, der einen großen Phil Taylor auch mal häufiger ärgern konnte als andere Profis. Ich mag sein dominantes Auftreten, seine Aura, wenn dieser Mensch auf die Bühne kommt. Ich konnte ihn einmal live in der Premier League in Berlin erleben. Das war so eine Gänsehaut, als dieser Mensch auf die Bühne geht. Das ist mein absoluter Lieblingsspieler. Und weitere Spieler könnte ich gar nicht vom Namen her nennen. Da ist eine große Lücke und dann, glaube ich, würden ganz viele Spieler kommen, die ich sympathisch finde oder die Aspekte haben, die ich cool finde. Aber ich bin eingefleischter Michael van Gerwen-Fan.
Ja, mir geht das ähnlich. Ich habe ihn auch genannt in der allerersten Folge. Bei meinen Lieblingsspielern habe ich ihn auch mit offiziert. Was ich auch geil finde, ist einfach diese, und das mag ich auch bei Gervin Price jetzt wieder, der ja auch so an seinem Mindset viel gemacht hatte in den letzten Monaten. Dieses, wenn die zum Beispiel gegen Littler spielen, die gehen auf die Bühne mit dieser Einstellung: Ich weiß, du spielst gute Darts, aber heute ist nicht dein Tag. So,
Ja,
die.
genau.
Also, und das finde ich geil und nicht so dieses, was wir jetzt so oft sehen bei Luke Littler, dass die Gegner da mit sabberndem Mund dahinter stehen und dann noch 20 Mal abklatschen und so. Muss ich sagen, ich persönlich mache den Fernseher aus, weil es für mich kein Wettbewerb dann.
Ja, genau. Nee, das sehe ich genauso. Das ist wieder dieses große Thema Selbstbewusstsein. Okay, der ist krass, der spielt gut, aber ich kann das auch. Ich kann sogar besser spielen als der und ich klatsche den jetzt weg, obwohl da jetzt das 18-jährige Wunderkind steht. Und das finde ich halt, wie gesagt, das hat Van Gerwen, seitdem ich mit da zu tun habe, diese Mentalität. Und das finde ich einfach super. Also, ja, sehr wichtig auch fürs Spiel.
Auf jeden Fall, und das ist auch, glaube ich, was man, wenn man mal auf die Deutschen zu sprechen kommen will, was die letzten Jahre oft ein Problem war, diese aus meiner Sicht so ein bisschen Devote gegenüber den Topspielern, dass man immer schon so, wenn die auf die Bühne gegangen sind, bei vielen Spielern so gedacht hat: Mensch, mach doch mal die Brust raus ein bisschen so, dass sie nicht so sich verstecken, weil ich meine, wenn du da hinkommst, überhaupt diese Spiele machen zu können, dann weißt du eigentlich, was du kannst. Und bei Martin, finde ich, sieht man extrem diese Entwicklung.
Ja.
Der ist aus meiner Sicht extrem auf einem guten Weg, Top 16 auch wirklich stabil langfristig erreichen zu können, weil er auch diese Einstellung hat. Du hast eigentlich bei keinem Spiel, wo er auf die Bühne geht, so das Gefühl, er sieht sich als den unterlegenen Spieler, sondern du hast immer das Gefühl, er geht darin, um wirklich jetzt zu gewinnen. Und
Genau.
das war nicht immer so, finde ich, aber extrem gute Entwicklung.
Ja, nee, das muss ich auch sagen. Das gefällt mir bei Martin auch sehr, sehr gut. Das ist halt genau das, was wir vorhin gesagt haben. Ich treffe die 18, ich gewinne das Spiel, ich kann das. Und mit dieser Einstellung, allein wenn du so denkst, dann hast du eine ganz andere Aura, dann wirkst du auch auf den Gegner anders. Das finde ich auch, dass sich gerade unsere deutschen Spieler, die müssen sich nicht verstecken. Da ist jetzt gerade noch so viel im Tank, sage ich mal, auch an Spielern, die ja jetzt nachrücken aus deutscher Sicht, die da gute Chancen haben. Ich glaube auch, dass die Deutschen sich da noch ein klein bisschen selbst zu klein halten. Und wenn dieser Moment kommt mit der breiten Brust, ich glaube, dass wir dann auch auf jeden Fall einen Martin Schindler in der Top 16 sehen. Davon gehe ich auch fest von aus.
Ja, und wir werden uns dann alle mit ihm auf jeden Fall freuen. Wir sind schon wieder fast am Ende der Folge. Geht immer schnell rum, aber ich finde es geil. Wir haben heute eine sehr Mindset-lastige Folge, was ich aber sehr gut finde, weil aus meiner Sicht ist es auch der Hauptbestandteil unseres Sportes. Weil gerade auswerfen können wir irgendwie alle. Nur halt, das, was zwischen den Ohren passiert, das ist dann halt immer ein bisschen unterschiedlich. Wir machen es gerne immer so, wirst du in den anderen Folgen vielleicht schon gehört haben, dass ich gerne sage, Schlusswort so ein bisschen liegt bei dir. Und was würdest du dir selber, wenn du dich jetzt triffst, als du gerade anfängst mit Dartspielen, als Tipp mit auf den Weg geben?
Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, da kann ich mich nur wiederholen, Spaß am Dart haben, die Erwartung nicht zu hoch von Anfang an ansetzen. Man wird schnell eine Entwicklung sehen, die positiv nach oben geht. Lockeres Gefühl, Spaß haben, ganz, ganz wichtig. Raus und vor allen Dingen richtiges Training.
Dann lass uns vielleicht kurz nochmal auf Training eingehen. Haben wir heute noch gar nicht so doll drin gehabt, weil die anderen Themen präsenter waren. Vielleicht kannst du ganz kurz in 2, 3 Minuten mal einen Abriss geben, wie du trainierst, und dir den Leuten nochmal mit auf den Weg geben.
Na klar, auf jeden Fall. Allen voran natürlich, das richtige Training gibt es natürlich nicht. Ich habe zum Beispiel zum Anfang einfach ganz viel 501 runtergespielt und dachte, okay, das machst du jetzt eine Stunde und das ist gut. Ich bin mittlerweile davon weg. Wenn ich Training mache, mein Warm-up hat mit den Pfeilen gar nichts zu tun. Ich bin da viel koordinativ, Hände warm machen. Ich habe zum Beispiel meine besten Freunde sind die Tennisbälle, die hier liegen. Tennisbälle, Koordinationsübungen, werfen, fangen, einbeinig, ganz egal. Und splitte dann so ein bisschen mein Training. Ich mache viel Wurfgefühl, wo ich die Scheibe einfach verdecke, also nicht sehe, wo die Pfeile landen und möchte dann zum Beispiel Gruppierungen werfen, die Pfeile einfach dicht aneinander. Variiere viel meinen Wurfrhythmus, sage ich mal, um da auch einfach ein bisschen zu spielen, um dann, wenn ich meinen Wurfrhythmus ja wieder habe, das fühlt sich noch intensiver an, sage ich mal. Klar sind da noch ein paar klassische Trainingsspiele dabei. 121 wird hoffentlich den meisten was sagen. 170 runterspielen. Viel 41 bis 99 im Checkout-Bereich. Solche Sachen. Bull-Training, 15, 20 Aufnahmen aufs Bull. Ein bisschen auch mal am Oki wandern. Und meistens ist dann zum Schluss auch noch mal ein Spiel 501 gegen den Bot drin. Aber damit spiele ich tatsächlich sehr, sehr viel, muss ich sagen. Weil ich halt aus dieser Zeit mit der Datitis komme und jetzt wirklich sehr, sehr viel einfach aufs Gefühl lege. Deswegen sieht so im Moment, würde ich sagen, mein Training aus.
Ja, sehr cool, dass wir das auch nochmal mit drin haben, gerade weil dein Ansatz ja ein bisschen anders ist als der, den die meisten jetzt bisher so erzählt haben. Gerade diese Koordinative und auch so ein bisschen erstmal ja nicht mit den Pfeilen so viel zu machen, finde ich, ist auf jeden Fall ein sehr spannender Ansatz. Das kann ja auch jeder ohne groß Probleme mal selber einfach probieren, ob ihm das hilft. Das ist immer was Cooles. Dafür ist der Podcast ja auch da, dass man irgendwie was mitnimmt. Und ja, Training ist auch direkt das Stichwort, denn für mich jetzt gleich ran an die Scheibe. Ich habe heute noch nicht geworfen und werde jetzt gleich mal ein bisschen ran. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Finde es wieder eine sehr bereichernde Folge gewesen. Und sage schon mal Good Darts und gebe dir die letzten Worte an die Leute.
Ich möchte mich auch bedanken, dass ich hier sein darf, durfte. Hoffe natürlich, dass der eine oder andere was mitnehmen konnte. Wünsche dir ein gutes Training und sage Game on.
Good Darts, ciao, ciao.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.